Moin und herzlich willkommen zum CEO203 Podcast, dem Interview-Podcast von Fett Consulting von uns. Wir begleiten Unternehmen ja auf ihrer Reise zu einer digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante GesprächspartnerInnen und ExpertInnen, die euch und uns inspirieren und zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass es alle braucht und dass es uns gemeinsam braucht, um wirklich eine echte nachhaltige Transformation auch gestalten zu können. Und daher freuen wir uns immer sehr, uns regelmäßig mit Expertinnen austauschen zu können. Und wir, das sind wir immer, Nies und ich. Moin Nies, wie geht's dir?
Moin Maike, mir geht's sehr gut. Sonne scheint, Wetter ist toll. Ich muss irgendwie gucken, dass ich heute auch ein bisschen Arbeit draußen genieße.
Aha.
Vielleicht lege ich mir aber den einen oder anderen Call auf den Spaziergang. Bin gut gelaunt. Und du?
Du, ich auch. Wir waren jetzt ein paar Tage unterwegs auch zusammen in München und da war Hochsommer. Das war schon richtig krass. Und es war jetzt irgendwie schön, wieder hier zu sein. Und ich freue mich genauso wie du irgendwie. Und es ist zwar sehr warm im Büro bei uns, wir haben keine Klimaanlage, aber die Sonne ist einfach, ist einfach schön, dass sie da ist. Und da interessiert mich vor allem auch, wer denn unser Gast ist und ob sie auch so viel Sonne hat wie wir.
Ja, wir haben Eva zu Gast, Dr. Eva Gengler. Eva, du bringst ein ganz besonderes Thema mit, feministische KI. Als Autorin, Beraterin, Speakerin und Co-Founderin der Feminist AI Community setzt du dich für eine gerechtere und verantwortungsvollere Gestaltung von KI ein. Ursprünglich kommst du aus der Wirtschaftsinformatik und hast schon 2018 deine Abschlussarbeit zur KI geschrieben, also lange bevor ChatGPT das Thema in den Mainstream gebracht hat. Wir freuen uns sehr, heute eine langjährige KI-Expertin bei uns zu haben und gleichzeitig mehr über den feministischen Blick auf Technologie zu erfahren. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr. Ich kann das eigentlich alles nur bestätigen. Bei mir ist auch schön sonnig. Ich bin tatsächlich aber gerade im Raum, wo aktuell nicht die Sonne reinscheint. Deswegen ist bei mir eigentlich noch recht angenehm kühl. Aber ja, das Wetter und der blaue Himmel, das macht sehr viel Freude.
Absolut. Ja, dann steigen wir doch mal direkt rein. Also wie bist du auf das Thema KI und vor allem auch feministische KI denn gekommen? Kannst du uns das mal so ein bisschen erzählen? Gab es da so einen Aha-Moment oder war das eigentlich schon immer dein Thema sozusagen? Das fände ich mal total spannend.
Ja, danke für die Frage. Ich habe tatsächlich da auch eher in den letzten Jahren immer wieder drüber nachgedacht, wie ist es eigentlich so gekommen, auch weil ich ein Buch dazu geschrieben habe und ja auch dann quasi in den letzten Zügen meiner Dissertation irgendwie reflektiert habe. Vielleicht erstmal zum Thema Feminismus. Ich glaube, ich bin schon sehr lang Feministin. Ich habe irgendwie schon sehr lange das Gefühl gehabt, es gibt Ungerechtigkeit und es ist irgendwie ein Unterschied, dass ich ein Mädchen, dass ich eine Frau bin. Ja, das hat mich irgendwie schon lange begleitet. Ich habe auch von meiner Mutter irgendwie immer viele Bücher, viele Geschichten vorgelesen und geschenkt bekommen zu Frauen, die irgendwie Abenteuer erleben und die vielleicht nicht dem Status quo oder sehr stark den gesellschaftlichen Erwartungen entsprochen haben. Und ich glaube auch mein Name Eva hat da mit da reingespielt, weil wenn ich jetzt zurückdenke an den katholischen Religionsunterricht damals, da war ich noch Mitglied in der katholischen Kirche. Da gab es ja so eine Geschichte über Adam und Eva, so rum wird es gesagt. Und da ist Eva so die Böse und die Schuldige und bringt quasi durch ihr Verhalten, also dadurch, dass sie verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis pflückt und Adam da auch dazu verführt, quasi ja die gesamte Welt oder die gesamte Menschheit in die Verdammnis und dann gibt es diese Erbsünde und quasi alle Frauen sind dem schuldig. Und also dieses ganze Konstrukt, ich glaube, das hat mich irgendwie auch mehr angetatscht als andere, weil ich einfach Eva heiße. Genau, also ich weiß nicht, wann das war, wahrscheinlich war es in der ersten Klasse oder so. Aber genau, ich glaube deswegen irgendwie so dieses Grundverständnis vor Ungerechtigkeit hat mich schon lange beschäftigt und hat sich dann auch mehr dazu entwickelt, dass ich natürlich auch festgestellt habe, okay, ich habe auch Privilegien, ich bin eine weiße Frau, vielleicht mehr dazu später, aber und zu KI bin ich tatsächlich gekommen, Nies hat schon gesagt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ich habe dann in meiner Masterarbeit mich beschäftigt mit KI im Recruiting, beziehungsweise in der Personalauswahl und welche ethischen Implikationen das dann hat und habe ich schnell festgestellt, KI ist nicht neutral und seitdem hat mich das weiter beschäftigt und ich glaube, es passt sehr gut zusammen, weil KI eben Ungerechtigkeit verstärken kann, aber auch was Positives tun kann. Genau, so viel Monolog Ende, so bin ich zu dem Thema gekommen.
Ja, okay, aber warum braucht's das denn überhaupt aus deiner Perspektive? Also warum sollten wir uns mit diesem Blick, also mit dem feministischen Blick da drauf überhaupt oder dem Thema überhaupt zuwenden? Also warum sollten wir so drauf schauen?
Ja, also wenn ich jetzt nochmal an meine Masterarbeit denke, dann war die Ausgangsfrage für meine Arbeit, kann KI-Recruiting fairer machen? Mittlerweile würde ich das Wort fair in dem Fall eigentlich nicht mehr benutzen, weil fair auch ein sehr dehnbarer Begriff ist. Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen von Fairness und es ist auch ein sehr individuelles Konzept. Aber das war die Frage. Und für mich war so ein bisschen die Erkenntnis danach, also ich habe Interviews geführt, dass KI-Recruiting fairer machen könnte, wenn es wirklich das Ziel ist. Nur meistens ist es nicht das Ziel. Meistens ist das Ziel, KI einzusetzen, um Recruiting oder auch andere Prozesse effizienter zu gestalten, um Zeit zu sparen, um das zu automatisieren, was wir eh schon tun. Und wenn wir uns eben angucken, was wir eh schon tun, dann bedeutet es in ganz vielen Fällen, dass es nicht gerecht ist. Ja, zum Beispiel im Recruiting, dass im Bereich der IT, aber auch in vielen anderen Bereichen zum Beispiel Frauen aussortiert werden. Dass Frauen auch zum Beispiel eigentlich nie das richtige Alter haben, sind weder zu jung, dann sind sie im Alter, jetzt könnte sie Kinder kriegen und dann ist sie im Alter plötzlich zu alt und eigentlich auch nicht mehr interessant. Deswegen, also Recruiting ist nicht gerecht. Wir alle Menschen, wir haben Vorurteile und das ist natürlich nicht nur Gender-Aspekt, sondern am Ende auch Herkunft, Alter, der Name spielt eine Rolle und. Ja, deswegen ist es am Ende nicht neutral. Und wenn wir jetzt mit solchen menschlichen Entscheidungen, die ja dann in den Daten stecken, eine KI trainieren, dann bedeutet das, dass wir das nachahmen. Und das sehen wir eben in ganz, ganz vielen Fällen. Das sehen wir in der Kreditvergabe, das sehen wir in der Polizeiarbeit, das sehen wir aber auch auf Social Media in den Algorithmen. Diese Algorithmen sind einfach nicht neutral. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das feministisch anschauen, weil Feminismus eine Perspektive ist, die eben intersektional sich anschaut, wie Ungerechtigkeit funktioniert. Und intersektional bedeutet das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich bin eine weiße Frau, ich komme aus der Mittelschicht, aus Deutschland, ich habe Privilegien. Ich bin aber auch eine Frau und habe deswegen auch Diskriminierungserfahrung. Und wir alle haben irgendwie ein Alter, wir alle haben eine soziale Herkunft, wir haben eine kulturelle Herkunft, wir haben vielleicht Care-Verpflichtungen. Und viele dieser Attribute ändern sich auch über das Leben hinweg. Das Alter ändert sich natürlich, vielleicht ändert sich ein Gender. Es ändert sich, ob wir vielleicht Care-Verpflichtungen haben, ob wir Eltern werden, ob wir vielleicht auch ältere Angehörige pflegen. Und all diese Faktoren bewirken Diskriminierungserfahrungen oder auch Privilegien, die wir haben. Und intersektionaler Feminismus schaut sich das an und versucht eben zu verstehen, wo liegen Privilegien, wo liegt Unterdrückung. Und das jetzt bezogen auf KI schaut sich eben auch an, was kann KI für Ungerechtigkeit verstärken, aber wie können wir das auch verändern? Und ich glaube, das ist absolut elementar, weil KI nicht neutral ist, aber unser ganzes Leben prägt.
Ja, absolut. Und wir richten uns ja auch sehr an EntscheiderInnen, MitarbeiterInnen in Organisationen und Unternehmen. Was würdest du denn sagen, wie kann man denn damit umgehen, dass auch KI nicht neutral ist und vielleicht auch nochmal diesen Aspekt, also ja auch oft nicht die Wahrheit sagt oder halluziniert sozusagen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, das ganz verstärkt jetzt durch diese Modelle eben jetzt auch kommt. Hast du da so ein paar Tipps, die du jedem mitgeben kannst?
Ich glaube, erstmal sprichst du einen wichtigen Punkt an, dass, also wenn ich jetzt von KI oder von künstlicher Intelligenz spreche, meine ich eben nicht nur ChatGPT oder große Sprachmodelle. Das vielleicht auch einfach nochmal kurz als Erklärung, weil wenn ich jetzt von Recruiting spreche, es nutzen zwar manche Personen oder manche Unternehmen jetzt auch schon ChatGPT für Recruiting-Entscheidungen. Davon würde ich abraten, da jetzt Lebensläufe reinzuspielen und KI hier fortsortieren zu lassen. Aber wenn ich von KI spreche, dann meine ich eben auch ganz viele Systeme, die in, also zum Beispiel Suchmaschinen, Navigationssysteme, Social Media, was wird uns angezeigt? Also es geht nicht nur um Systeme wie ChatGPT, das vielleicht noch kurz als Einwurf. Ne? Ich glaube, dieses Wort neutral hat schon vielleicht auch ein bisschen ein Problem in sich, weil ich glaube, auch wir als Menschen sind ja nicht neutral. Also deswegen, oder beziehungsweise haben wir vielleicht einen unterschiedlichen Blick auf neutral. Und ich glaube, Neutralität hängt auch oft an so einer Art Mehrheitsmeinung. Und neutral, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Medizin denke, ist, glaube ich, oft dann immer noch der weiße Mann, heterosexuell, irgendwie 1,80 groß, 70 Kilo oder so. Das ist dann vielleicht auch eine gewisse Neutralität, in Anführungszeichen, oder ein Normal, was ja so auch nicht neutral ist. Ja? Also ich glaube, das Wort neutral ist grundsätzlich schon ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt in Unternehmen KI einsetzen, ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt oder die wichtigste Frage, warum tun wir das? Und ich habe es vorhin gesagt, sehr oft tun wir das aktuell, um eigentlich was Bestehendes zu automatisieren und sagen eigentlich, okay, bisher machen wir es ja schon gut, wie im Recruiting. Wir haben bisher schon die besten Personen in Anführungszeichen ausgewählt und jetzt machen wir das mit KI. Und dann nutzen wir die bestehenden Daten, unsere bestehenden Entscheidungen, damit trainieren wir KI. Das führt notwendigerweise dazu, dass wir das systematisch reproduzieren, was wir schon getan haben, was aber eben oft nicht unbedingt gut war. Und ich glaube, die wichtigste Entscheidung ist deswegen wirklich auch in Unternehmen zu fragen, wie können wir eigentlich KI dazu nutzen, um Prozesse zu verbessern. Ja, und für mich gehört zu verbessern am Ende dann auch gerechter zu gestalten. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte jetzt öfters das Wort Recruiting und ein ganz klassisches Beispiel, was auch viele schon vielleicht kennen, ist da Amazon gewesen. Das hatte ich auch in meiner Masterarbeit als Auftakt. Die haben eine KI eingesetzt oder entwickelt fürs Recruiting in ihrem IT-Bereich. Und die Idee war quasi, wir lernen jetzt das KI-System anhand von unseren bisherigen 10 Jahren Entscheidungen. Und dann müssen Menschen quasi nur noch die besten Bewerbungen sichten. Das Problem war, das System hat systematisch Frauen aussortiert, weil die bisher kaum eingestellt worden sind. Dann haben sie diese KI tatsächlich ausgeschaltet. Eine ganz andere Herangehensweise im Recruiting wäre zum Beispiel zu sagen, hey, wir haben vielleicht bisher nicht die richtigen Personen eingestellt, beziehungsweise wir haben vielleicht auch viele übersehen, es gibt Fachkräftemangel und wir können uns eigentlich nicht mehr leisten, systematisch auszusortieren anhand von Faktoren, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Und da ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man so ein Matching macht, dass man quasi Unternehmen fragt und die Personen, wo seid ihr, wo wollt ihr hin, und anhand von Fragen und Antworten ein Matching betreibt. Kann natürlich auch zu Vorurteilen führen, weil je nachdem, welche Fragen wir stellen und wie wir mit den Antworten umgehen, kann das auch zu Problemen führen. Aber die Herangehensweise ist eine andere. Und das kann zum Beispiel gerade auch für Frauen hilfreich sein, weil wir wissen, dass zum Beispiel sich Frauen oft nicht bewerben, wenn sie so eine lange Liste an Stellenausschreibungsanforderungen haben. Und dass sich zum Beispiel erst bewerben, wenn sie 90-100% erfüllen, und Männer schon oft bei 40-60%. Das heißt, bevor ein Unternehmen überhaupt quasi Bewerbungen sichten kann, fallen da zum Beispiel schon ganz viele Frauen hinten runter, weil sie sich gar nicht bewerben. Und durch so ein Matching zum Beispiel könnte man jetzt diese Frauen überhaupt in den Prozess holen. Und das würde quasi also diesen Prozess verändern. Und das, glaube ich, ist die entscheidendste Frage, dass wir uns wirklich überlegen, wo können wir KI einsetzen, um Prozesse zu verändern und besser zu machen. Ich glaube, das ist der absolut größte Hebel.
Ja, ich glaube, da triffst du voll ins Schwarze. Also das ist auch, was wir wirklich in unseren Projekten erleben. Ein sehr geschätzter Kollege von uns benutzt dann gerne auch den Begriff Shit in, Shit out. Und es ist also am Ende, die Aussage, die wir oft treffen, also es geht hier nicht um Technologie. Technologie ist am Ende unser Werkzeug. Aber wir müssen uns wirklich mit dem Prozess, auch mit dem Ziel, mit dem Warum sozusagen auseinandersetzen. Und ich glaube, da muss aber wirklich noch, das muss noch verstanden werden oft, und das ist ganz viel ja Austausch und Sensibilisierung auch notwendig aus meiner Sicht, weil sonst machen wir halt genau einfach Prozesse, die da sind, und automatisieren die und hauen irgendwie noch einen KI-Agenten drauf. Das kann man machen, aber was ist dann wirklich besser geworden? So, ne? Also ich finde es total spannend, du wolltest auch direkt was zu sagen, weil das hat, glaube ich, direkt was ausgelöst auch in uns.
Ja, das ist ja die eine Facette. Wie gestalte ich die Prozesse und wie gucke ich, dass ich nicht Bestehendes verstärke? Ich habe ja aber auch noch eine andere Facette. Also wenn ich jetzt gerade eben mal auf dieses Beispiel, was du halt meintest, ja, Männer gehen da halt häufig bolder rein, sage ich mal, als Frauen. Das bietet natürlich aber auch andersrum in der Perspektive eine totale Chance. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass halt dann irgendwie Frauen jetzt auch für ihren Bewerbungsprozess, ja, also auch für ihr Anschreiben und für das, was sie machen oder sozusagen daraus halt irgendwas zu bauen, halt dann wie die KI nutzen, bringt die da vielleicht auch einfach eine Boldness in die Ansprache. Also das bedeutet sozusagen, dass wir ja auch eben durch KI ja auch eben gegenläufige Effekte haben können. Ja? Also das ist ja eben das Beispiel auch mit, wenn du halt irgendwie Menschen hast, ja, denen halt, ich sag mal, salopp nicht so viel vorgelesen wurde wie anderen, da halt einfach auch einfach eine bessere andere Bildungsgerechtigkeit und so weiter halt irgendwie ermöglicht, ja, weil du halt irgendwie nochmal anders Dinge erklärt bekommen kannst, viel individueller halt irgendwie auf Themen nochmal eingehen kannst. Und wenn ich mir das halt dann irgendwie, das ist ja auch immer so die Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir jetzt ein Unternehmen oder Unternehmen enablen, jetzt gerade mal in diesem Bereich Personal Productivity, also wie kann ich halt sozusagen, wie kann jeder und jede Einzelne sich sozusagen halt selber durch KI verbessern oder produktiver werden? Wie kann ich halt auch in diesem Prozess und auch in diesem Trainingsprozess und auch in diesem Befähigungsprozess oder in dieser Ermutigung, die da ja auch ein Stück weit stattfindet, also das eben genau an dieser Stelle nicht verstärken, ja? Also das sind ja unterschiedliche Themen. Also erstmal, wer bekommt es überhaupt? Das ist ja die eine Facette. Wäre es denn nicht vielleicht richtig, wenn es denn alle bekommen oder sozusagen, oder zumindest das Portal sozusagen verteilt wird? Also das sind auch nochmal Fragestellungen, die mir jetzt dabei gerade so hochpoppen. Ja?
Absolut. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich meine, das eine natürlich mit KI-Kompetenz oder auf Englisch AI Literacy ist total wichtig. Und ich glaube, ich meine, das müssen Unternehmen jetzt ja auch tun mittlerweile. Was da aber sehr häufig fehlt bisher, ist eigentlich eine kritische Betrachtungsweise von KI. Also es geht eher darum, wie schreibe ich jetzt Prompts am besten oder so. Oder eben dieses starke, wie ihr auch gesagt habt, dieses Personal Productivity ist natürlich ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, eigentlich müssten wir früher ansetzen und erstmal sagen, okay, wie funktionieren diese Systeme, wo sind auch Risiken, um am Ende eben halt auch zu vermeiden, dass wir, du hast es gesagt, Nils, irgendwie auch also aktuelle Probleme verstärken. Und was ich als große Chance sehe, ist auch am Ende zu sagen, wie können wir denn eigentlich auch generative KI einsetzen, um eigene Probleme zu hinterfragen? Also sowas wie beispielsweise, du hast gesagt, vielleicht einen Text anders zu formulieren. Wir könnten auch sagen, nimm eine andere Perspektive ein, ja? Oder hinterfrag den Text, habe ich hier paternalistisch formuliert? Habe ich vielleicht eine Perspektive vergessen? Ist hier Bias drin? Also was ich zum Beispiel, ich habe es auch bei euch gemerkt, aber also ich jetzt ja auch sehr lang versuche, genderneutral zu formulieren. Was ich zum Beispiel noch nicht so lange tue oder was mir noch nicht so offensichtlich und nicht so geläufig ist, ist zum Beispiel, auch darauf zu achten, dass ich nicht ableistische Formulierungen benutze, wie zum Beispiel ein blinder Fleck. Ja? Das hat mich auch erst, ich hab irgendwo auf LinkedIn mal was geschrieben und hat mir jemand dann Feedback gegeben, hey, das ist eigentlich keine Formulierung, die so passend ist. Und das sind ja ganz, ganz viele Nuancen. Jetzt versuche ich darauf zu achten und an manchen Punkten gelingt es mir sicher, an manchen Punkten wahrscheinlich noch nicht. Aber auch für sowas können wir KI nutzen. Sie wird vermutlich erstmal im Regelfall sowas auch so formulieren, weil blinder Fleck zum Beispiel einfach sehr stark in unseren Redewendungen vorhanden ist. Aber wenn wir quasi sagen, hey, prüfe meinen Text oder prüfe den Text, den du auch quasi selbst jetzt auf Basis von meinem Input geschrieben hast, auf genau solche Dinge, dann kann es natürlich auch extrem viel helfen. Und ich glaube, das sind aber Punkte, das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, wofür wir KI nutzen würden. Und ich glaube, darauf müssen wir eben auch einfach hinweisen. Deswegen dieses Thema KI-Kompetenz ist, glaube ich, super wichtig. Und was du noch angesprochen hast, und ich glaube, dieser Zugang ist ein super wichtiges Thema auch. Also wenn ich jetzt mit Unternehmen spreche, ist oft, also größere Unternehmen sagen dann oft, okay, Pro-Lizenzen geben wir nicht an alle raus. Das ist was wir uns vielleicht nicht leisten wollen oder können. Wie auch immer, kostet natürlich Geld. Und dann müssen sich jetzt aber Personen ein Stück weit darauf bewerben. Die müssen jetzt selbst argumentieren, warum ich jetzt als Person und so eine Art kleinen Business Case machen, warum werde ich jetzt so viel produktiver, warum lohnt sich das jetzt, dieses extra Geld für mich in die Hand zu nehmen? Ich glaube, das ist, also ich verstehe das ein Stück weit, aber erstens ist so ein Business Case, glaube ich, schwierig. Also ich fände es nicht leicht, den zu machen. Und zweitens wissen wir jetzt, wenn ich wieder an Gender Gap denke, Frauen nutzen generative KI weniger als Männer. Und können auch davon ausgehen, es gibt auch weniger Frauen in Führung, es kriegen dann eher Führungskräfte. Und zusätzlich können wir auch davon ausgehen, dass Frauen jetzt weniger die sind, die dann sagen, okay, ich brauche das jetzt unbedingt, ich argumentiere dafür und setze mich ein, dass ich das jetzt kriege. Das heißt, dieses Thema, glaube ich, Zugang ist ein extrem wichtiges, wo wir auch, wenn wir jetzt wieder an Management denken müssen, in Unternehmen denken müssen, dass eigentlich gerade der Punkt mit betrachtet werden muss. Auch zum Beispiel ältere Menschen nutzen es weniger. Also, dass wir eben jetzt nicht nur denen den Zugang geben, die vielleicht am lautesten schreien, sondern vielleicht auch gerade überlegen, wer braucht es denn vielleicht am meisten?
Das ist eigentlich schon eine ganz schöne Brücke zu einer Frage, die wir auch mitgebracht haben. Das schon zu teilen so ein bisschen, aber ich würde da gerne wirklich nochmal einsteigen. Also was würdest du denn jetzt raten, wenn wirklich Unternehmen auch KI einführen wollen? Du hast das schon gesagt, also KI kann ja ganz viel sein. Aktuell ist natürlich das Trendthema generative KI. Du kannst aber auch gerne nochmal auch auf andere Themenbereiche hier eingehen. Aber was sind so für dich vielleicht so grundlegende Eckpfeiler, wo du sagst, die sollte jedes Unternehmen betrachten?
Ja, dann interessiert mich auch im Nachgang dann auch total, wie ihr das macht. Also da auch gerne noch teilen, wie ihr da in Projekten vorgeht. Also ich glaube, es ist für mich, also dieses Warum ist für mich immer mit am entscheidendsten. Also wirklich, warum wird es eingesetzt? Und da spielt für mich dann mit rein, zum Beispiel, welche Ziele hat ein Unternehmen eigentlich? Welche Werte hat es auch? Und was steckt eigentlich in der KI? Also so ein Ziel wäre für mich eben, möchte ich das Bestehende reproduzieren oder möchte ich was verändern mit der KI? Und das ist so eine ganz entscheidende Frage, die muss am Anfang stehen. Also wenn wir dann KI-System irgendwie jetzt schon eingeführt haben, dann ist es zu spät. Also wir sollten uns, ich meine, bei generativer KI würde ich sagen, okay, können wir für verschiedenste oder Agenten verschiedenste Bereiche nutzen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt ein KI-System für Recruiting eingekauft haben und wir haben halt nicht von Anfang an daran gedacht, zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel dahinter, dann ist es zu spät. Dann, glaube ich, sind Werte extrem wichtig. Viele Unternehmen haben sich Ziele und Werte gesetzt in Bezug auf auch mehr Diversität in Führung, mehr Diversität, vielleicht auch Klimaneutralität. Also auch hier haben wir Bezug Nachhaltigkeit. Wir wollen hier irgendwie grüner werden, wollen weniger großen Fußabdruck und so weiter. Das sind große Herausforderungen, wenn wir viel KI einsetzen wollen, weil KI verbraucht viele Ressourcen. Und wie gesagt eben auch, KI wird erstmal eher nicht zu mehr Diversität führen, sondern eher, dass die Norm, die größte Wahrscheinlichkeit, die da ist, reproduzieren. Und das bedeutet oft eben, was steckt am meisten in den Daten? Das sind ganz viel männliche Daten, sind ganz viel weiße Daten. Es ist irgendwie eine gewisse Norm, die da wieder gespielt wird. Das heißt, wenn ich jetzt Ziele habe, mit mehr Diversität, dann ist es erstmal ein gewisser Gegensatz. Und da müssen wir einfach überlegen, welche KI passt dann dazu und was steckt eigentlich in der KI drin. Und ich glaube, da ist eben auch ganz entscheidend, wie gesagt, dieses Thema Nachhaltigkeit. Das spielt jetzt in meiner Erfahrung bisher eigentlich keine Rolle. Wenn Entscheidungen getroffen werden zu KI-Systemen, welche kaufen wir ein, ist auch Thema Diversität und Bias. Ist nicht gerade das absolute Prio-Thema. Aber Nachhaltigkeit kommt meines Erachtens nicht vor. Also wenn ich jetzt, und das führt mich dann zum Thema KI-Governance auch, also was sollen ein Unternehmen tun? Wir haben da auch Interviews geführt mit großen Unternehmen und manche haben es so ein bisschen auf dem Schirm, ja, KI verbraucht Ressourcen, aber eigentlich weiß niemand wirklich, wie viel. Und es spielt überhaupt keine Rolle bei der Entscheidung, welche KI eingekauft wird. Und ich glaube, das ist auch ein, also das ist ein Stück weit ein Versagen, das muss eine Rolle spielen, weil am Ende das jetzt ganz viel auch konterkarieren kann, was eigentlich Unternehmen ansonsten tun. Und man zumindest, finde ich, das mit in die Entscheidung einfließen lassen muss. Also ich finde, wir dürfen es einfach nicht komplett vergessen. Man kann sich trotzdem dazu entscheiden, so ein KI-System dann einzuführen, aber es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Und was, glaube ich, eben da wichtig ist, dass wir am Ende strategische Entscheidungen treffen. Es sollte auf hoher Ebene Person für KI zuständig sein. Die sollte da mitentscheiden. Es gibt ja in manchen Unternehmen schon AI-Officer auf wirklich C-Level-Ebene. Ich glaube, wir brauchen wirklich Personen, die auf hoher Ebene für KI zuständig sind. Und wie man das am Ende einführt, ist, denke ich, da brauchen wir KI-Governance. Also wir brauchen irgendwelche Strukturen im Unternehmen, Prozesse, die am Ende irgendwie für Compliance sorgen, also für rechtliche Rahmenbedingungen, aber am Ende eben auch Themen wie Werte und Ziele mit einführen und auch einen Rahmen schaffen, der am Ende ein Unternehmen dazu zwingt, gewisse Qualitätsstandards einzuführen und einzuhalten. Also ich glaube, dieses Thema KI-Governance klingt immer sehr langweilig und trocken, aber ich glaube, es ist was immer entscheidender wird, was am Ende auch dazu führt, dass ja Entscheidungen getroffen werden, die ein Stück weit auch konsequent ähnlich sind. Also vielleicht noch als letzte Anekdote, wir hatten Fokusgruppen geführt in der Forschung und uns haben zum Beispiel EntwicklerInnen erzählt, dass sie grundsätzlich mehr gemerkt haben, die Daten sind nicht optimal, aber sie haben keine Zeit mehr bekommen, um das zu verändern. Es wurde nicht priorisiert und hier hat am Ende dann quasi die Projektleitung gesagt, machen wir nicht. Wenn du jetzt eine KI-Governance hast und da gibt es gewisse Standards und da ist einfach Thema, wir schauen auf Bias in Daten und auf Repräsentanz und solche Dinge verpflichtend, dann kann das auch nicht eine Projektleitung, wenn keine Zeit ist, runterpriorisieren. Und ich glaube, sowas müssen wir einführen, wie wir es für ganz viele andere Produkte und Projekte und Dienstleistungen ja auch haben.
Vielen Dank, ja, absolut. Und auch, also den letzten Punkt, den du gesagt hast, den finde ich super wichtig, weil ich finde auch Governance oder Center of Excellence, wie man es alles nennen will, das klingt erstmal immer so, aber am Ende brauchen ja alle Beteiligten den Rahmen. Weil ohne den Rahmen weiß ja auch niemand so richtig, was kann ich jetzt tun, was darf ich tun, was wird auch von mir erwartet. Und das ist so wichtig, weil sonst lassen wir auch wieder alle alleine. So, und dann ist es diese Selbstüberlassung. Und dann ist natürlich klar, dass manche gar nichts damit machen, manche vielleicht auch Dinge damit tun, die gar nicht gewünscht sind und so weiter und so fort. Deswegen, ja, super spannend. Und ich fürchte, dass, wie wir es machen, müssen wir ein bisschen nachlagern, weil wir schon super viel Zeit verbraucht haben. Aber du sprichst ja bald bei uns in 2 Wochen auf unserem Strategie- und Netzwerktag. Dann haben wir bestimmt nochmal Zeit zu schnacken. Leider in Anführungsstrichen im Protokoll weiter, glaube ich.
Ja.
Was haben wir noch, Nils?
Ja, also ich hänge hier noch an so ein paar Themen. Also was ich halt irgendwie total spannend finde, ist halt diese Facette, wer bekommt Zugang zur KI? Weil es darüber natürlich irgendwie in gewisser Weise ja auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es unbedingt betriebsratrelevant ist, aber es ist natürlich schon halt dann irgendwie auch definitiv ein Thema, was natürlich auch den großen Herstellern in die Hände spielt sozusagen, ne, wo man sagt, okay, jetzt Wall-to-Wall, alle bekommen und so weiter und so fort. Aber das spricht natürlich schon was auch dafür, ne? Oder wie schätzt du das ein?
Also ich glaube absolut, dass da was dafür spricht. Ich glaube, dass wir schon auch überlegen müssen, braucht wirklich jeder jetzt kompletten Zugang? Und wie gesagt, auch wieder dieses Thema, müssen wir für alles KI nutzen, weil am Ende das ja trotzdem auch viele Ressourcen verbraucht. Und ich glaube, das ist auch wieder was, mit dem müssen wir uns schon beschäftigen. Wenn wir jetzt wirklich für jede kleinen Task KI nutzen, wo vielleicht auch einfach eine kurze Google-Anfrage, also oder vielleicht auch keine KI, also na, ich denke, das ist schon auch was, das muss ich, glaube ich, auch ein bisschen austarieren. Ich glaube, das ist auch am Ende ein Lerneffekt, wo nutzt man es jetzt wirklich sinnvoll. Ich war vor kurzem bei einem örtlich ansässigen Unternehmen, also hier in Nürnberg. Genau, da haben wir auch über das Thema Zugang gesprochen und die Person, die dort gerade ChatGPT einführt oder Copilot, also die dafür verantwortlich ist, die hat gemeint, sie haben da auch Gespräche drüber geführt und am Ende hat sie zum Beispiel gesagt, also aktuell ist bei denen eben auch so, man muss so ein bisschen verargumentieren, warum kriege ich Zugang, wer kriegt Zugang. Und sie hatte gesagt, es kriegen auch oft Führungskräfte, ist natürlich ein Gender Gap dabei. Sie meinte so, naja, eigentlich wäre es doch zum Beispiel besonders wichtig für Mütter in Teilzeit, dass die so Zugang haben, weil die haben weniger Zeit, die müssen viel mehr schaffen. Also absolut. Oft ist es ja nicht so, dass du, wenn du in Anführungszeichen nur 20 Stunden arbeitest, nur die Hälfte an Aufgaben hast, sondern du hast ganz, ganz viel zu jonglieren und dass eigentlich gerade solche Personen doch den Zugang mehr bräuchten. Das ist bisher nicht der Ansatz, den ich sehe in Unternehmen, aber ich glaube, solche Denkanstöße mal zu setzen, ist wichtig. Und ich glaube, am Ende muss jedes Unternehmen dann für sich auch ein Stück weit entscheiden, wie machen wir das? Ich glaube, auch dieses Thema Kompetenz, das ihr auch angesprochen habt, ist da extrem wichtig. Also wie geben wir dann auch die richtigen Skills mit an die Hand, wofür die das nutzen, wofür sie es sinnvoll nutzen. Aber ich glaube, wirklich mal diesen Denkanstoß zu setzen, hey, wer hat denn vielleicht am wenigsten Zeit, wer bräuchte das denn vielleicht ganz besonders und wie können wir auch dann sicherstellen, dass diese Personen auch die Kompetenzen haben, um das zu tun, weil sie vielleicht eben eigentlich auch weniger Zeit haben, jetzt extra Schulungen zu besuchen. Weil das müssen wir ja auch sagen, Personen, die ja eh schon weniger arbeiten, die vielleicht auch weniger Möglichkeiten haben, Überstunden zu machen, die können auch vielleicht weniger in freiwillige Schulungen rein. Ja? Also ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Frage. Da gibt es, glaube ich, kein ganz klares, so müssen wir es machen. Aber es müssen Unternehmen sich anschauen, weil sonst verlieren wir da Personen. Und das sind ja am Ende Skills, die wir brauchen.
Ja, total. Und da sind wir natürlich auch, da könnten wir ja auch nochmal komplett wieder reinbiegen. Also was wir natürlich jetzt merken, dass das halt dieses ganze Thema Schulung, also wie trainiere ich überhaupt, also wie bringe ich die, wie sozusagen, also wie befähige ich denn eigentlich, dass sich das ja auch nochmal komplett wieder ändert. Ja, also es geht ja bei KI ja auch einfach ganz viel darum, einfach Berührungsängste abzubauen und einfach zu tun, ja, und so weiter und so fort. Also da halt und eben
kein
auch
Video durchklicken.
Ja, ja, genau, sozusagen. Ne, das ist ja,
gar nichts,
ja. Das ist eben ja auch, da braucht es ja eben auch entsprechende Vorbilder und so weiter und so fort. Also sind wir dann nochmal in ganz anderen Themen, was ja aber auch nochmal total interessant ist, weil ich glaube, auch auf diesem Wege kann man da ja eben auch für mehr Gerechtigkeit halt in jeder Art und Weise halt irgendwie entsprechend sorgen. Ja. Wir haben ja jetzt halt dann irgendwie so ein bisschen drauf geguckt, waren jetzt halt irgendwie im Unternehmen, hatten ja eben schon so ein paar Themen, wo wir ja auch gesehen haben, gewisse Risiken bestehen durch den Einsatz von KI. Hast du denn vielleicht auch noch mal so ein paar Beispiele, wo du sagst, es ist aber auch das Gegenteil der Fall? Ja, also hier werden auch Dinge besser durch KI und jetzt halt nicht vielleicht nur in dem, ja klar, jeder kennt das bei Social Media und wo man halt irgendwie denkt, ey, so ein Mist, was da halt irgendwie jetzt da immer hochgepusht wird und wie halt dann irgendwie auch schlechte Dinge verstärkt werden und so weiter und so fort. Aber hast du vielleicht auch gegenteilige Erfahrungen, Beispiele?
Ja, voll. Also ich finde Beispiele grundsätzlich total wichtig. Also auch wenn ich Vorträge halte oder auch in meinem Buch, habe ich auch einige Negativbeispiele, weil das ist immer was, glaube ich, sehr hilfreich ist, um Personen die Relevanz aufzuzeigen. Also Beispiele finde ich super, aber ich habe natürlich auch Positivbeispiele. Ich würde sagen, grundsätzlich, ich werde manchmal so gefragt, ja, glaube ich denn, dass ich jetzt hier Meta und Google feministisch machen kann? So, nein, das glaube ich natürlich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die, weil ich sage, feministische KI wäre gut, dass die jetzt plötzlich da ihr gesamtes, also ich meine, das ist ja auch ein Unternehmensphilosophie und Werte, die dahinter stehen. Aber es gibt, würde ich sagen, viele kleinere NGOs teilweise, GmbHs, aber auch wirklich richtige Unternehmen, die KI bauen, um Dinge zu verändern. Und ein Beispiel wäre von der GmbH MyProtectify, die ein KI-System entwickeln, ein Bot, ein Hilfebot, der heißt Maya. Und der richtet sich an Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind oder von sexualisierter Gewalt, insbesondere Frauen. Und ist quasi ein Tool, was erstmal auch keine Schuldzuweisung geben soll, weil tatsächlich viele Personen, die betroffen sind, oft dann so ein bisschen zu hören bekommen, warum bist du denn geblieben, warum hast du nichts gemacht? Also eher so gleich dieses Blaming, was natürlich am Ende gar nicht weiterhilft. Also es soll erstmal GesprächspartnerIn sein, die quasi das nicht tut, sondern Informationen bereitstellt, zuhört, aber auch in Notsituationen helfen kann. Und ich finde, das ist schon mal so ein schönes Beispiel dafür, wie am Ende auch hier ein Hilfsangebot geschaffen werden kann, weil einfach die Strukturen, die es gibt, die Hilfsangebote oft einfach überlastet sind und es da nicht genug gibt. Und hier KI einzusetzen, das auch irgendwie anonym läuft und so, schon mal, glaube ich, total gut ist. Ein anderes Beispiel, wir haben ja ganz, ganz viele Gaps in Unternehmen, sei es Gender Pay Gap, sei es Gap in Bezug auf Karrierechancen und so weiter. Und das sind natürlich nicht nur Gender Gaps, sondern es sind Gaps auch vielleicht in Bezug auf Alter, Mensch mit Behinderung und, Herkunft. Und Es gibt ein System, das heißt Fair Solution. Es kommt auch aus der Wissenschaft und das ist ein KI-System, was entwickelt worden ist, um solche Gaps eben zu finden in Organisationen. Die analysieren Unternehmensdaten und machen dann quasi diesen Unternehmen auch transparent, wo gibt es diese Probleme. Und das eben auch intersektional, nicht nur in Bezug auf Gender, sondern auch in Bezug auf verschiedene andere Faktoren und geben dann auch quasi Hilfestellungen, was könnt ihr tun, um quasi diese Gaps zu schließen. Zum Beispiel Frau Herz-KI, ich habe vorhin Medizinbereich angesprochen. Wir wissen, dass wir zum Beispiel bei vielen Krankheiten, auch bei vielen Medikamententests eher die Symptomatiken von Männern kennen, dass ganz viele Daten, die im Bereich Medizin haben, eigentlich männliche Daten sind und ganz viele Symptomatiken bei Frauen gar nicht bekannt sind und auch gar nicht wirklich geschult werden im Medizinstudium. Das bedeutet, dass wir am Ende, Frauen leben zwar länger, aber oft zu schlechterer Gesundheit als Männer. Genau, ja, und tatsächlich werden viele Diagnosen auch viel zu spät gemacht. Und ein Bereich ist Herzerkrankungen. Tatsächlich erkranken zum Beispiel Männer zwar deutlich häufiger an Herzinfarkt, aber werden besser behandelt und tatsächlich sterben deswegen sogar mehr Frauen an Herzinfarkten, obwohl sie seltener betroffen sind, weil sie nicht richtig diagnostiziert werden, weil sie spät behandelt werden. Und Frau Herz-KI ist ein KI-System, was in Bayern entwickelt wird. Und das soll quasi Ärztinnen dabei helfen, weibliche Herzinfarkte früh zu diagnostizieren. Genau. Also auch hier wird quasi versucht, ein bestehendes Problem in unserer Gesellschaft anzugehen. Und vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel, wenn wir jetzt an ChatGPT denken und da die Verwendung. Hier wirklich, habe ich vorhin schon gesagt, Sprache hinterfragen, schauen, habe ich einen Prozess, den Prozess mal beschreiben und sagen, hey, wer ist vielleicht benachteiligt? Also auch das ist natürlich was wir als UserInnen tun können. Also wenn wir jetzt gerade nicht selbst ein KI-System entwickeln, wirklich auch solche Systeme nutzen, um eigene Bereiche zu hinterfragen. Also ich glaube, das ist auch was wir alle wirklich tun können.
Coole Beispiele, vielen Dank. Also ich kannte keins davon. Ich werde es mir mal alle angucken, weil ich finde das also auch, das ist ja wieder das Schöne, dass man ja auch die Lücken, die man so sieht, ja auch da dann wieder füllen kann durch entsprechende Anwendungen. Auch wenn immer darüber zu hören, man oft denkt, warum das überhaupt nötig ist, aber das ist ja eine andere Diskussion sozusagen. Ne? Vielleicht noch als eine der letzten Fragen, wie schaust du denn auch noch auf andere Akteure in dem Feld? Also wenn wir über die Politik, über Unternehmen haben wir jetzt gesprochen, ein bisschen auch über uns als Nutzer, aber auch so politische Rahmenbedingungen, siehst du da auch noch eine Verantwortung? Hast du da auch noch Wünsche, Appelle? Läuft vielleicht auch schon was gut aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe mich da in meiner Forschung auch mit beschäftigt und auch in meinem Buch gehe ich drauf ein. Wir hatten ein sogenanntes Framework entwickelt. Also wir haben quasi gesagt, okay, bestehende Machtstrukturen in der Gesellschaft, aber auch in Organisationen haben eben einen Einfluss auf die KI-Entwicklung und am Ende auf die Ergebnisse von KI. Also es wird eigentlich ein Stück weit das verstärkt, was da ist. Und das Problem ist, dass halt unsere Macht einfach nicht gerecht verteilt ist und aktuell haben wir jetzt auch nicht gerade. Also können wir jetzt nicht gerade davon ausgehen, dass sich das alles in weniger Zeit in Wohlgefallen auflöst und deswegen KI was ja Gerechtigkeit reproduzieren kann. Das heißt, die Frage ist ja eigentlich, was muss man ändern im Bereich der KI-Entwicklung, im KI-Einsatz? Und ein wichtiger Punkt ist natürlich der Kontext. Das ist auch mit einem regulatorischer oder politischer Kontext. Und ich denke, dass wir haben ja hier eine KI-Regulierung auf EU-Ebene, die jetzt auch Schritt für Schritt eingeführt wird, jetzt aber etwas verspätet. Also die Hochrisiko-KI-Systeme werden jetzt ja doch etwas später reguliert, als eigentlich jetzt August diesen Jahres geplant war, weil einfach viele Strukturen noch nicht da waren. Ich denke, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, dass wir KI regulieren. Gibt es natürlich auch viel Diskussion darüber, ist es jetzt schlecht für die Innovation und so weiter. Aber ich glaube, auch wenn ich jetzt mit Unternehmen gesprochen habe, viele haben gesagt, wir brauchen eigentlich auch hier Regelungen. Wir wollen wissen, an was müssen wir uns halten. Und also ich glaube, deswegen ist es grundsätzlich ein guter Schritt. Feministisch ist die Regulierung, glaube ich, nicht, aber das ist auch wahrscheinlich zu optimistisch gedacht, wenn wir jetzt auch ins EU-Parlament schauen, auch in die deutsche Regierung, die ist eben nicht unbedingt vollumfänglich feministisch, wenn ich es mal vorsichtig formuliere. Ich glaube, es ist gut, dass es so einen Schritt gibt und eben so risikobasiert drauf geguckt wird, wie ist der Einfluss auf Menschen und was können wir hier tun. Genau, wahrscheinlich reicht es nicht aus, aber wie gesagt, ich glaube, es ist da. Wir haben jetzt ja auch gesehen, wenn wir jetzt auch an sowas wie Deepfakes denken, rund um den Fall um Colleen Fernandes, Christian Ulmen, dass auch hier die Regulierung in Bezug auf Deepfake, pornografischen Content nochmal verschärft worden ist, auch auf EU-Ebene verschärft wird in Deutschland. Ich glaube, das sind ganz wichtige Gesetze, an die müssen wir ran, weil einfach ganz, ganz massive Gewalt hier verstärkt werden kann. Und ich denke, wir werden das immer mehr sehen. Ich glaube, auch im Bereich Social Media ist hier noch viel zu tun. Da sehen wir jetzt ja auch Gesetzesinitiativen in Australien, die zum Beispiel für Minderjährige das einschränken, um eigentlich Plattformen zu regulieren. Und ich denke, das ist am Ende das, was wir tun müssen. Wir brauchen da einfach Regulierung, weil das sind alles große kapitalistische Unternehmen, die extrem unsere Demokratie auch verändern und beeinflussen. Und ich glaube, da braucht es Regulierung, genau. Ich glaube, Organisationen können und müssen auch was tun. Ich glaube, auch hier können wir Macht anders verteilen, Hierarchien abbauen. Auch wir haben jetzt viel über Kompetenzen gesprochen. Ich glaube, wir brauchen einfach eine gewisse Kultur, in der auch so dieses Ausprobieren möglich ist und in der am Ende, also wenn wir ein extrem patriarchales, kapitalistisches Unternehmen haben, wo nur Profit zählt, dann wird auch Nachhaltigkeit in der KI keine Rolle spielen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen, ich glaube, auch das ist was, was sicherlich den Kontext beeinflusst. Genau, dann können wir natürlich als Menschen was tun, als Nutzende. Und ich glaube, hier ist es auch immer wichtig zu hinterfragen, wie gesagt, was steckt da drinnen? Eigene Bias hinterfragen. Also ich glaube, es hängt auch ganz viel mit eigenen Privilegien zusammen, sich selbst hinterfragen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und am Ende sehe ich aber auch Medien als einen wichtigen Bereich. Ich war gestern auf einer Veranstaltung und da haben wir zum Beispiel auch drüber gesprochen, dass wenn wir jetzt über so Berichterstattung nachdenken, sowas wie jetzt auch Frau wurde vergewaltigt, dann ist das ja oft eine passive Sprache. Es ist nicht Mann vergewaltigt Frau, sondern Frau wurde vergewaltigt. Und das ist ganz viel Sprache, die am Ende unser Denken mit schärft. Und diese Art und Weise der Berichterstattung, glaube ich, hat eben auch einen riesen Einfluss. Und auch hier ein Stück weit auf positive Beispiele gucken. Also auch nicht nur immer das Schlimmste berichten, sondern vielleicht eben auch gerade, du hast gesagt, die Beispiele kanntest du nicht. Es gibt tatsächlich viele coole Beispiele, aber es ist vielleicht auch weniger spannend, über die zu berichten. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch hier auf Risiken hinweisen, aber auch nicht. Ich habe vorhin gesagt, es geht natürlich auch viel darum, im Bereich Kompetenz Ängste abbauen, weil eben auch viele Ängste geschürt werden. Und ich glaube, auch das ist was, also ich sehe auch Medien ganz, ganz stark in der Pflicht, in der Verantwortung, hier verantwortungsvoll zu kommunizieren. Und vielleicht als letzter Punkt, die Wissenschaft, auch hier, denke ich, müssen wir darauf achten, dass wir jetzt nicht nur Forschung betreiben für Unternehmen, wie kann das effizienter werden, sondern auch hier unterfragen, wie können wir eigentlich KI-Systeme mitentwickeln, die nachhaltiger funktionieren und am Ende gerechter.
Ja. Eva, wem folgst du denn so? Also welche ExpertInnen sozusagen inspirieren dich denn in deinem Feld oder wen rufst du an sozusagen, wenn du auch mal irgendwie Sparring brauchst oder so? Gibt es da nochmal Personen, denen du hier auch so ein kleines Shoutout irgendwie geben kannst?
Ich glaube, ganz unterschiedliche Personen. Ich bin in so vielen verschiedenen Kontexten unterwegs, ne? Also mal in der Wissenschaft, mal irgendwie Unternehmen und irgendwie Gründung. Deswegen ganz unterschiedlich. Aber welche Arbeit ich toll finde oder welche Arbeit am Ende, glaube ich, auch viel bewirkt hat, auch im Politischen, ist Christina Lunz zum Beispiel, die auch sehr viel für die feministische Außenpolitik sich eingesetzt hat. Das ist aktuell wieder ein Bereich, der leider jetzt ein bisschen hinten runterfällt, weil ja auch Annalena Baerbock und diese grüne Arbeit jetzt nicht mehr vorhanden ist. Aber ich glaube, die hat auch wirklich richtig tolle Bücher geschrieben und ist da ein großes Vorbild im Bereich, auch wirklich über Feminismus zu sprechen. Ich glaube, das ist sehr cool. Dann kenne ich coole ForscherInnen oder Forscherinnen. Ich habe mit Sophie Topper zusammengearbeitet, das ist eine kanadische Forscherin. Joy Boulamvini ist eine ganz, ganz tolle Frau, die sich auch einsetzt, KI-gerechter auch gerade in Bezug auf weniger Rassismus zu machen. Das ist auch vom MIT, also ist auch eine ganz tolle Frau, hat auch ein Buch geschrieben an Masking AI. Genau, und sonst, wenn ich Fragen habe, ich spreche tatsächlich oft mit meinem Mann und Co-Founder. Ich spreche auch oft mit einer Freundin, die heißt Doktorin Miriam Zapf, die ist Doktorin für gendergerechte Sprache. Auch mit der reflektiere ich immer ganz viel. Deswegen ist, glaube ich, kommt sehr auf den Kontext an. Aber ich glaube, es sind oft eher nicht die großen Namen, sondern eigentlich eher Personen in meinem Umfeld, die mir ganz viel weiterhelfen.
Schön.
Ja, ganz lieben Dank. Wenn du das nochmal in eine Nutshell zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, was sollen die Leute mitnehmen heute?
KI ist nicht neutral und ich glaube, wir sollten sie auch nicht so verwenden, sondern wir sollten eher überlegen, also aktuell ist es sehr oft so, dass KI Bestehendes reproduziert und deswegen nicht gerechter macht. Und deswegen glaube ich, sollten wir eher darüber nachdenken, wie können wir sie feministisch, wie können wir sie explizit nutzen, um was zu verändern. Und das können wir tun und ich glaube, die Verantwortung haben wir auch. Und das möchte ich das Personen mitnehmen. Also hinterfragt KI und hinterfragt auch euch, wie könnt ihr sie nutzen, um was zu verändern.
Eva, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand's so cool. Also ich glaube, wir hätten locker noch eine Stunde weiterreden können. Danke für deine Expertise, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich jetzt umso mehr, dich bald auch hier persönlich mal bei uns begrüßen zu dürfen.
Danke dir.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, Nies, wir haben mit Eva gesprochen, um nochmal den ganzen Titel, hat sie sich ja für die Dr. Eva Gengler. Richtig coole Folge, wie ich finde. Was nimmst du so mit?
Also ich nehme mit, dass wir es selber in der Hand haben, aber dass es eben auch notwendig ist, sich auch zu überlegen, wie ich jetzt KI halt irgendwie tatsächlich einsetzen will. Einige Dinge hat das halt irgendwie bestärkt. Also ich glaube auch diese Diskussion auch nochmal über die Gerechtigkeit halt irgendwie reinzubringen. Auch bei der Anzahl oder bei der Auswahl auch der Menschen, die halt dann eben entsprechende, in unserem Fall ja häufig Copilot-Lizenzen bekommen, ist halt irgendwie sicherlich halt irgendwie auch ein spannendes Thema. Und halt irgendwie einfach auch nochmal Aspekte, wie kann ich es halt selber auch für mich nutzen, um da halt irgendwie auch ein paar Bereiche noch sensibler zu werden. Also das habe ich so für mich mitgenommen. Und du?
Ja, ähnlich. Und ich muss zugeben, also auch wir haben das ja am Anfang so gemacht oder wir haben immer noch, also wir haben natürlich das alles sehr gut aufgesetzt bei uns und man kann sich die Lizenz selber anfragen und so und muss auch immer mal wieder bestätigen, dass man bestimmte Lizenzen auch nutzt und so. Und auch da haben wir ein Feld, wo man so kurz begründen muss. Also ehrlicherweise reicht da bei uns, ich bin Beraterin, deswegen brauche ich das. So, das ist jetzt keine krasse, da muss man keinen Business Case rechnen. Und dann noch haben wir ja trotzdem so eine Hürde auch eingebaut. Und ich weiß schon bei einigen Kunden von uns, dass das eben dann eben auch so läuft, dass man das gut begründen muss. Und ich kann das auch nachvollziehen aus jemandem, der natürlich das Entscheiden auch einen gewissen Budget hat. Aber das werde ich mir auf jeden Fall nochmal, das werde ich auch nochmal sicherlich teilen hier, diese Erkenntnis, hey, trotzdem auch nochmal auf die Zielgruppe im Unternehmen zu gucken. Also gerade Mitarbeitenden Teilzeit, das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Ja. Und das ist ja so logisch. Also dass da nicht auszusehen wieder Gruppen runterfallen, die ja eigentlich erst recht profitieren. Und so, also hat mir nochmal was völlig anderes aufgemacht im Kopf. Voll cool, dass ich so viele Beispiele dabei hatte. Das finde ich einfach auch immer mega. Und ja, wo viel Licht ist, ist viel Schatten und umgekehrt. Ne? Und wie du sagtest, liegt an uns. Und mit mir resoniert total nach nochmal über, hätte ich Bock, eine Podcast-Folge mal zu machen? Nee, ist wirklich auch nochmal über das Thema Sprache. Und wie man hier, was das für Auswirkungen hat, auch medial, ne? Allein diese Überschriftenthematik, die sie genannt hat und so. Also was können wir da vielleicht auch nochmal von lernen? Was können wir da auch tun? Kann, glaube ich, auch nochmal eine schöne Folge sein, weil sich da selber so ein kleines Korrektiv auch zu bauen mit den Mitteln, die wir haben, ist ja nicht so schwierig.
Ja, also, denke ich auch. Ja, gut. Ich freue mich halt auf alle Fälle auf unsere Veranstaltung. Mhm. Wir sehen Sie ja bald. Ja, kurzweilig. Sehr gut.
Absolut. Dann machen wir mal weiter, Nils. Ne?
Ja, bis dann.
Ciao.